Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, aus unserer sehr westeuropäisch zentrierten Sicht möchte ich dir folgende Frage stellen. Was ist der exotischste, in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, Ort, an dem du jemals Basketball gespielt hast?
Wo ich organisiert Basketball gespielt habe oder wo ich für mich selber auf einen Korb geworfen habe, den Ball?
Mach mal beides.
Es ist tatsächlich dann wahrscheinlich in Okinawa gegen einen blitzschnellen kleinen japanischen Mann in Birkenstock, würde ich sagen. Das ist fast beides. Es war halb organisiert. Und es war tatsächlich auch halb nur auf den Korb geworfen, weil wie oft ich auf den Korb geworfen habe, das wissen die Leute, glaube ich, nicht. Weil es war, in Wahrheit war es eine fucking Defensivschlacht. Du warst ja gar nicht dabei, ne? Okay.
Das wusste ich wirklich nicht. Es war eine Defensivschlacht.
Nee, das ging, glaube ich, 45 Minuten, das Spiel. Wir haben bis 3 oder bis 4 gespielt. Bis 3, glaube ich. Und ich habe bestimmt 20 Mal hintereinander daneben geworfen. Ich habe einfach dann auch 3 genommen. Ich hatte so ein Hemd an, so ein bayerisches Hemd, was mir auch gar nicht saß. Ich habe meine Schultern, meinen Arm nicht hochgekriegt. Und ich war fix und fertig, weil er hatte dann recht früh 2 und ich musste ihn mit meinem Leben, mit allem, was ich hatte, verteidigen, dass ich das Ding nicht verliere. Und ich habe ihn auch so böse Gefängnisregeln dann eingesetzt. Das war nicht legal. Er war auch ein bisschen mürrisch hinterher, als ich dann doch noch 2 getroffen habe und das Ding geholt habe. Aber das wird der exotische Ort gewesen sein.
Alles fürs Produkt. Das ist Per Günther. Alles fürs Produkt. Und organisiert? Also was war so die weiteste Reise oder so?
Das Komischste war bestimmt das China-Spiel mit Ulm. Also einmal willst du kurz die Razifam-Ulm-Evolution aufzeichnen, dann kann man sagen, dass ich, glaube ich, in meinem zweiten Jahr sind wir eingeladen von einem chinesischen Magnaten nach China. Der hat damals quasi, wurde aus dem chinesischen Basketballbetrieb verbannt und hat dann einfach gesagt, dann mache ich mir einfach mein eigenes Team in Chengdu.
Ja, was man halt so macht.
Und fliege europäische Mannschaften ein und spiele gegen die. Und dann sind wir, ich glaube auch kurz vor der Saison oder während der Saison, sind wir nach China geflogen, 2010, und haben da dann einfach 2 Spiele gegen diese chinesische Truppe gemacht mit 17 Leuten in der Halle und sind dann wieder nach Hause geflogen.
Ja, das ist doch, so kann man sein Geld doch auch einsetzen, wie der Magnat das gemacht hat. Du kannst dir vorstellen, ich wollte diesen kleinen Ausflug mit dir nutzen, um in möglichst guter Laune, aber trotzdem ein aktuelles Thema anzugehen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mir heute schon geschrieben haben oder weitergeleitet haben, dass es jetzt tatsächlich offiziell ist, liebe Freunde. Wir können es auch bei Abteilung Basketball verkünden, auch wenn wir es ja eigentlich schon angekündigt haben, dass es so kommen wird. Das Final Four der Euroleague in diesem Jahr wird im Basketball-Hotspot, im Schmelztiegel in Abu Dhabi stattfinden. So wie wir das alle schon ein wenig vermutet, gehofft ist definitiv der falsche Begriff, also so wie sich das angebahnt hat. Hast du dazu einen Take? Glaubst du, dass wir da, ich weiß nicht, Panna-Fans sehen werden? Glaubst du, dass es irgendwie, dass es irgendwas anders macht, auslöst, was auch immer?
Also ich habe keinen freshen Take. Tatsächlich war das in meinem Kopf schon fix. Es ist für mich überraschend, dass quasi das jetzt erst offiziell verkündet wird. Ich habe das Gefühl gehabt, das war schon durch. Es ändert sich für mich nichts. Das große Problem der Liga bleibt sozusagen, sie müssen größer werden, sie brauchen mehr Geld, sie müssen sich verteidigen gegen andere Ligen, gegen NBA-Aspirationen in Europa. Für dieses Wachstum müssen sie Dinge tun, die hässlich sind, sehr hässlich sind. Aber sie haben eben die große Gefahr, im Gegensatz zur NBA oder zu sonstigen Produkten, dass sie sich nicht ausverkaufen können, weil damit ihr USP einfach stiften geht. Also wenn du die Liga bist, die Purismus verkauft, die Emotionen verkauft, dann bist genau du die Liga, die es ganz, ganz schwer hat, dann irgendwie glaubhaft nach Abu Dhabi zu gehen, ohne dass wirklich die Gefahr besteht, dass dein Produkt massiv beschädigt wird, die Wahrnehmung deines Produkts. Von daher werden wir erleben, wie das weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass wir gar keine so schlechte Zeit haben, sollten wir vor Ort sein. Also von Magenta, ich es ist dann wahrscheinlich irgendwas, was man so ein bisschen ironisch gebrochen machen muss. Trotzdem ist es was Neues. Und nochmal, das Final Four, ich habe das auch schon mal an der Stelle gesagt, unabhängig von dem ganzen, von der moralischen Geschichte, ist es für mich sportlich und was Fansicht angeht, das Final Four sowieso nicht, entsprach nicht dem sonstigen Niveau. Also wenn wir gleich über Kaunas sprechen gegen München oder wenn wir über das abkommende Partizan-Belgrad-Spiel sprechen, all diese Dinge, all diese Playoff-Spiele sind einfach das Zehnfache von dem, was da am Ende beim Final Four passiert. Es ist sportlich fantastisch, aber es ist fantechnisch schwierig, weil, wie du weißt, bei diesen ganzen Fieberveranstaltungen oder bei diesen ganzen Final Four Veranstaltungen, wo dann 4 Fanlager-Tickets kaufen und beim Finale, wenn die Verlierermannschaften schon nicht mehr dabei sind und dann sind da viele Anzugträger und dann diese ganzen Dynamiken, die wir schon besprochen haben, galten auch da. Also da waren Pana-Fans, das war geil, aber ansonsten war es ja nicht annähernd, so wie jetzt im Oaxaca oder sonst irgendwas. Ja, ja. Von daher verlieren wir etwas, was vorher schon nicht perfekt war. Aber insgesamt ist es natürlich, ja, ist es einfach, das ist es nicht.
Günni, willkommen in der Welt eines sportübertragenden Menschen, der, wenn du auf einem bestimmten Level das machen darfst, also auf einem bestimmten Level des Sportes, da rede ich jetzt nicht davon, dem Level, in dem wir das übertragen, sondern was wir übertragen, dann ist hier und da leider das ein oder andere Arrangement deinerseits nötig. Ich musste mich damit auch schon abfinden mit einer Fußball-WM in Katar und so weiter und so fort. Der Ausverkauf der Seele des Sports, er wird leider nie enden. Und dann kann man entweder entscheiden, ich will mit dem ganzen Bums nichts mehr zu tun haben und mach doch ein Tierheim auf, wie ich das irgendwann nochmal vorhabe oder was auch immer. Oder dann gehören solche Sachen dazu. Und dann gehört dazu, das werden wir natürlich dann hier an dieser Stelle versuchen, aber auch in den Live-Übertragungen, dass man das auch entsprechend einordnet, dass man da eben nicht nur hingeht und Jubelei und Kulterei macht, sondern da gehören dann auch andere Einordnungen dazu. Aber es ist nun mal so. Deswegen willkommen jetzt endgültig dann nochmal, Günni, willkommen in der dreckigen, in der schmutzigen, in der Sportmedienwelt. Da ist sie. Mit voller Härte ist sie da. Naja gut, also liebe Freunde, haben wir das an dieser Stelle auch abgehandelt. Gebt eure Takes gerne raus zu Abu Dhabi. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der da sagt, das wird das größte Happening, was wir je erlebt haben. Wir können mit euch jetzt reingehen in das, was wir in dieser Folge mit euch vorhaben. Ich habe hier einen Themenzettel, der ist eigentlich, also ich muss runterscrollen in meinem Word-Dokument, weil er so lang ist. Wir werden gleich, ihr habt es schon gelesen, mit Andi Obst sprechen, dem besten Werfer der Welt. Der ist gleich hier bei uns zu Gast. Andi Obst wird gleich sich hier dazuschalten. Werden davor noch mal ein bisschen zurückblicken, da war er auch maßgeblich dran beteiligt. Alba gegen die Bayern, wir waren beide in der Halle. Dann gibt's den Ausblick aufs Belgrader Derby. Es gibt noch weiteren Wahnsinn, der in der letzten Euroleague-Woche passiert ist. Technische Fouls gegen Fans, ist das überhaupt möglich? Franz Wagner wird ein Thema sein. Also wir haben so viel zu besprechen, Günni. Aber lass uns tatsächlich mal mit Alba gegen Bayern starten. Ich glaube, so viel können wir mal sagen. Dieser Freitagabend hat uns auf jeden Fall gut unterhalten, oder?
Also ich fand, der gesamte Spieltag war legendär. Ich durfte die Konferenz machen am Donnerstag. Die war wirklich überragend. Vielleicht die witzigste Konferenz, die wir bisher gemacht haben. Und dann bin ich quasi von da aufgebrochen und habe mich in den Zug gesetzt, in den Anführungszeichen Sprinter gesetzt und bin dann in 6 Stunden gesprintet nach Berlin und habe mir dann auch da eine fantastische erste Halbzeit auf jeden Fall angeguckt und dann eine interessante zweite.
Am Ende gewinnen die Bayern das Ding. In der ersten Halbzeit unglaublich viel Tempo, geht rauf und runter, über 100 Punkte. Und am Ende gewinnen die Bayern das Ding, weil Tim Schneider Carson Edwards wütend macht, der dann Andi Obst anzündet. Carson Edwards am Ende 34 Punkte, 11 von 22 aus dem Feld. Und er hat wirklich komplett, ich hab es schon ein paar Mal gesehen, aber es ist ein Weilchen her gewesen, dass ich es wirklich in einer Halle mal so gesehen habe. Einer wird gepiekst und es hat einen unmittelbaren Effekt, weil er hat ja wirklich dann sogar wirklich direkt nach dem Wortgefecht mit Schneider schon das erste Mal übernommen, bevor er den Bayern dann im vierten Viertel anfangen das Spiel quasi gewinnt, ne?
Ja, und also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn man sich die Wurfauswahl der ersten 10 Würfe von Edwards anguckt, dass es tatsächlich, also premeditated, wie würde man das auf Deutsch sagen, also vorausgeplant war, dass es nicht so aussieht wie in dem zweiten Spiel gegen Berlin, wo er, ich glaube, 13 Dreier nimmt und 3 Freiwürfe genommen hat, sondern es war regelmäßig sich seine Spots gesucht, in die zu bewusst in die Zone zu kommen. und dann von da aus sein Spiel entwickelt. Also ich glaube, aus den ersten 10 Punkten waren das eben, waren es nur Freiwürfe von Layups, bevor er seine ersten Reihe getroffen hat. Aber dann, wie du sagst, paar Worte. Wir haben aus der Halle gehört, auch ein kleines Wortgefecht mit Baldi.
Oh, tatsächlich?
Ja, also zumindest, vielleicht war das auch nur in eine Richtung, aber angeblich von Edwards Richtung Baldi ein, zwei interessante Sätze rübergeschickt.
Oh.
Warte, nein, okay.
Erzähl es mir bitte nach der Aufzeichnung.
Ja, ja, von daher, ja, also, und dann ist er nicht aufzuhalten. Dann nochmal, bei allen Kendrick Nunns und Shane Larkin ist nicht der Shane Larkin von vor 5 Jahren oder 6 Jahren, sonst hätte ich für mich Shane Larkin wahrscheinlich da an die 1 gestellt, aber dieses, jetzt ist er heiß, jetzt haben wir den Salat, was tun wir gegen Edwards? Ich sehe nicht, was du gegen ihn tust, weil er eben sowohl, also das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist immer wieder versuchen, sofort wild Offensiv-Fouls anzunehmen. Weil er wird die Würfe los. Den Speed, den er hat und in seine Wurfbewegung links, rechts oder sogar Zweikontakt-Stopp, ist einfach vom anderen Planeten. Und dann mit der Physis, wenn er anfängt, die Dinger zu treffen, und wir sehen sie beim Warm-Up auch, er schießt easy aus 8-9 Metern, er wird, was ganz wichtig ist, er wird nicht müde. Wir hören das immer von dem München, er ist der fitteste Spieler. Und das ist gerade, wenn du eben nicht nur 25 machen willst, sondern 35 machen willst, ist es irgendwann eine Kraftfrage. Weil du schon so viel investierst, in überhaupt frei zu werden. Weil wenn du nur noch 15 Spieler bist und du hast 20 gemacht, dann kriegst du solche harten Denies, dass es schon so, dass du investieren musst, um überhaupt an den Ball zu kommen. Und wenn du dann eben nochmal einen Sprint ansetzt und dann abstoppst und hochgehst, dann ist der Wurf einfach kurz vielleicht. Und diese Komponente ist bei ihm gar nicht da. Das heißt, er kann gerade in der zweiten Halbzeit noch explodieren und er kann das einfach, das Tempo auch einfach durchhalten, ohne dass du ihn mit den Händen auf den Knien siehst. Ich würde fast wetten, dass du diese Szene nicht gesehen hast, dass er sich vorlehnt und die Hände auf die Knie nimmt. Und das ist, wenn du 35 machst und dafür hart arbeiten musst, normalerweise ist es, erwischst du jemanden dabei.
Wir hatten Nick Weiler-Bepp nach dem Spiel im Interview, toller Interviewpartner übrigens, habe ich länger nicht mehr interviewt, habe mich sehr gefreut, und er hat auch gesagt, er versuchte ihn im Training einfach nicht sauer zu machen, dann geht's schon. Das war ein sehr schönes Zitat, und Israel Gonzalez hat sich nach dem Spiel zitieren lassen mit: Wir haben versucht, ihn mit Switches, mit Doppeln zu bremsen, nichts hat funktioniert, und dann: We were shocked, also wir waren schockiert von seiner Vorstellung und den Dreiern, alles ging rein. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist dann, irgendwann sind dir dann gegen solche Spieler auch die Hände gebunden, ne?
Ja, also auch so diese Doppelsituation. Klar, du kannst dann hart raussteppen, sagen wir, er kommt aus so einem Downscreen mit Vollgas angelaufen und er hat einen kleinen Vorteil, dann kann natürlich der Große bei einem Handoff versuchen, noch raus zu explodieren und dann ihn schon zu trappen. Das klappt manchmal, wenn er noch nicht so richtig, er ist manchmal noch so ein bisschen haspelig, manchmal am Anfang des Spiels, oder er hat schon Turnover gehabt, dann hab ich noch so ein Gefühl, er hat sich selber, seine Kraft, sein Speed und so sein Spiel noch nicht im Griff. Dann kannst du ihn schon noch damit, so kannst du ihm das Leben schwer machen. Aber wenn er einmal dann in diesem Rhythmus ist, dann, es sind ja auch kaum wiederkehrende Szenen. Also er kann genauso dann im Fastbreak agieren, er kommt genauso an die Linie, und dieses Vielschichtige ist ja das, was die großen Scorer dann haben, was es dann problematisch ist. Obwohl er kein typisches Midrange-Game hat, ist es genug für ihn, dann seinen Spot zu finden. Und egal, er rennt von der Verteidigung weg. Wenn du das kannst, wenn du aktiv von der Verteidigung einfach wegrennen kannst und es gar nicht so wichtig ist, wo, aber du kommst irgendwo zum Halten und drückst von da ab, dann ist es schwierig.
Ich habe mir jetzt auch nochmal die Highlights vom Bamberg-Spiel dann vom Wochenende angeguckt. Er hatte fast einen identischen Dreier, den er auch gegen Alba getroffen hat. Linker Flügel, und er fällt so nach links weg und trifft den. Also von daher, das war schon beeindruckend. Wie gesagt, er hat den Mann, den wir gleich sprechen werden, dann auch angezündet, denn Andi Obst am Ende auch mit 21 Punkten. Die Bayern mit hohen Quoten, da fallen dann selbst die fast 20 Turnover nicht ins Gewicht. Und bei Alba, kein Hermansson, der wieder verletzt gefehlt. McDowell White, 18 Punkte, war lange ohne kompletten Fehlwurf. Wetzel, mit dem haben wir nach dem Spiel über seine Dreier gesprochen, 3 von 4 von der Dreierlinie. Und sie hatten diese Situation, auch darüber haben wir uns dann nochmal nach dem Spiel unterhalten mit Malte Delo. Am Ende hat nochmal einen offenen Dreier, wenn er da auf -5 stellt. Mal gucken, was das Nervenkostüm der Bayern dann machen. Und dann kommt Weiler-Bepp im Gegenzug, +11, Spiel durch.
Und trotzdem, wir sind in das Spiel reingegangen und wir waren uns nicht sicher, was ist es jetzt? Ist es Bayern-Dominanz? Wird das dieses Jahr in der BBL auch, sollten die sich treffen, eine kurze Serie? Oder ist es irgendwie doch eigentlich trügerisch, was bisher geschehen ist, und sie sind viel näher dran, die Berliner? Und wir wissen es immer noch nicht. Hermanns noch nicht gespielt, Edwards und Andi Obst machen zusammen 55 Punkte in so einer Explosion, und du hast das Gefühl, die Rest des Spieles so oder den Rest des Spieles kontrolliert. Auf der anderen Seite sagst du aus Münchner Sicht, Napier nicht dabei. Dann kommt irgendwann noch ein Hollatz. Vielleicht sind die Spieler dann auch in einem möglichen BBL-Aufeinandertreffen besser ausgeruht. Und keine Ahnung. Und wie gesagt, Wetzel trifft die ersten drei Dreier. So, also ich habe das. Man wird nicht so richtig schlau, aber ich hoffe uns allen, dass es da noch, dass es da noch Geschichten gibt. Weil so diese kleinen Nicklichkeiten, das hat schon Lust auf. Auf noch ein paar Spiele gemacht, das muss man wirklich sagen.
Die Veränderung hast du angesprochen bei Alba Berlin, jetzt wo die Guards, wobei Hermansson ist ja noch nicht wieder fit, aber Giga Samar wird trotzdem verliehen nach Gran Canaria, um dort vielleicht ein anderes Gefühl zu entwickeln. Der hat in den meisten Spielen einfach dann Alba auch zu sehr wehgetan.
Aber Hermansson jetzt gespielt gegen Oldenburg.
Ach stimmt, ja.
In der Niederlage gegen Oldenburg, ja.
Genau. Und auf der anderen Seite, Justus Hollatz, du hast ihn gerade schon angesprochen, zurück in der Euroleague ja nicht spielberechtigt. Man hört von vielen Seiten, dass die Bayern ihn auch gerne schon eher gehabt hätten und das einfach noch nicht geklappt hat. Dann wäre er nämlich noch spielberechtigt gewesen, hat dann sein Debüt gegeben gegen Bamberg jetzt bei diesem knappen Sieg mit 9 Punkten, mit 2 Assists, mit 3 Steals. Und ich meine, wir sind mit ihm gerade erst durchs Happy Center in Istanbul geschlendert. Wir freuen uns, wenn er ein bisschen mehr von der Leine darf.
Ja, es ist, also nochmal, ich muss mich da auch mal zusammenreißen, da nicht nur zu sehr auf dieses Euroleague-Fehlen zu blicken, was wehtut, aber es ist trotzdem noch immer noch eine super, super Geschichte. Man hat jetzt, wenn man sich das die Minutenverteilung anguckt, bei München auf einmal ganz anders. Napier kann aussetzen, trotzdem Nicola Bepp nur mit 19 Minuten.
Ah, ja.
Du hast Edwards bei 24, was da kann man noch schrauben, aber wir haben gerade über sein Fitness gesprochen und auf einmal klickt das so. Ja, du hast immer noch irgendwie dann nur Jebo mit 1,30 und Beatty mit 5, aber insgesamt sieht es, ist es überlebensnotwendig. Und ich glaube, dass das für München natürlich ein absoluter Glücksfall ist, den dann auch noch 2 Jahre länger zu bekommen.
Moment. Stopp, Günther. Stopp. Wir müssen an dieser Stelle unterbrechen, denn ein Weltmeister ist da. Und Weltmeister lässt man bekanntlich nicht warten. Andi Junge! Hallo, willkommen bei uns, Jungen.
Servus, Grüße.
Ja, servus.
Der Allmann sagt Hallo.
Ich möchte mit folgender Frage einsteigen an Andi Obst. Was ist die beste und schlechteste Charaktereigenschaft von Per Günther?
Die beste und schlechte? Boah, die beste ist, seine Kunst, Geschichten zu erzählen.
Dankeschön.
Das ist wirklich, habe ich noch keinen besseren erlebt.
Stimmt.
Schlechteste... Es kann so ein Fluch und Segen sein, manchmal einfach so kein, kann ich jetzt noch nicht aussprechen wahrscheinlich, so kein Jux zu geben, sag ich mal.
Etwas, was sich auf Jux im Zweifel reimt, wenn man es nur nicht richtig Englisch
ausspricht. Ja, genau. Aber es muss nicht unbedingt schlecht sein, es kann auch gut sein, aber ich finde das auch manchmal gut und respektiere das auch. Ich bin manchmal ähnlich.
Sehr gut. Das gefällt mir. Das drehen wir jetzt bitte noch einmal um, Per. Damit auch die Hörer und Hörerinnen vielleicht noch was über den Weltmeister erfahren, auch wenn sie schon so viel glauben, über ihn zu wissen. Sag mal bei Andi.
Bei Andi, beste und schlechte, also auf jeden Fall. Ich glaube wirklich so das Jahr, wo wir in das erste oder vielleicht zweite Jahr in Ulm, das war schon mit eins der witzigsten, unterschätzt sind auf jeden Fall. Wenn man richtig angepisst in so eine 2-stündige Videosession mit Jaka Lakovic geht und er macht noch so die 30 Sekunden, bevor wir in den Raum gehen, die wildesten Trickshots, die du in deinem Leben gesehen hast und du überlebst, du hast wieder Energie für eine halbe Stunde. Ich weiß, es gab einen Tag, da hast du, glaube ich, 2 hintereinander getroffen, die fucking unmöglich sein müssen. Wir haben noch versucht, die Videos davon zu bekommen, so wirklich so aus... Gefühlt Full Court oder ich weiß nicht, du hast etwas, was war das?
Ich glaube, das war so quer durch die Trainingshalle, weil man hat ja noch an der Seite so 3 Kürbel gehabt und wir haben einfach mal komplett gesagt, wie wir Lust und Laune hatten, heute kann man nicht verwerfen und einfach mal alles draufgerotzt. Sei es mal, man diskutiert über Sommerhaus der Stars oder irgendwas, egal, einfach den Ball draufrotzen und ja, dann gab es Tage, wo es klappt.
Okay, das ist positiv, Günni. Aber es muss ja, weil alle Andi, müssen wir ja mal wirklich sagen, ne? Ich habe ja noch keinen Menschen kennengelernt, der dich in der Basketball-Bubble und auch schon übrigens schon vor der WM, der dich kacke findet. Und dementsprechend brauchen wir jetzt natürlich auch mal noch so ein bisschen, wie würde Günni sagen, so ein bisschen Juice. Irgendwas, was noch ein bisschen eine Ecke reinhaut.
Hau auf den Tisch.
Ey, was soll da denn sein?
Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich dich.
Da hätte ich mich wirklich darauf vorbereiten müssen, auf eine schlechte Eigenschaft von Andi.
Oder was so ein bisschen nervig, irgendwas, es muss doch irgendwas geben. Der Mensch kann doch nicht perfekt sein.
Nee, weiß ich. Bei weitem nicht.
Nein, aber ich weiß es wirklich nicht. Im Laufe des Gesprächs fällt es mir bestimmt wieder ein.
Okay, fair. Ja. Also, das ist die Challenge für Per. Andi, willkommen in unserer Runde. Wir haben gerade schon so ein bisschen euer Spiel vom Freitag, ihr habt ja seitdem auch schon wieder gespielt, aber das Spiel gegen Alba quasi abgerappt. Und ich würde nur gerne mit dir nochmal in ein Themengebiet, was das angeht, eintauchen. Und zwar, ob es wirklich so ist, wie es manchmal mein Eindruck ist, dass, wenn der Edwards Feuer fängt, das Feuer quasi dann automatisch immer zumindest ein bisschen auch auf dich überspringt.
Ja, schon. Also ich denke mal, das ist so eine, kann man sagen, Synergie oder was auch immer, weil wenn Carsten heiß läuft, dann öffnet es für mich natürlich auch wieder irgendwo Räume, weil viele Leute dann sehr am Carsten dran sind, sehr auf ihn fixiert sind und das schafft mir dann halt Räume. Und davor habe ich die Räume halt nicht, aber hat Carsten die Räume, kann er ein bisschen Feuer fangen und das überträgt dann so ein bisschen auf mich. Das ist so für uns ein kleiner guter Teufelskreis, sage ich mal, was ziemlich gut ist und ich denke mal, das spielt da sehr viel mit rein.
War ein sehr unterhaltsamer Basketballabend, dieser Freitagabend. Vor allem waren wir natürlich gespannt darauf, wie geht ihr das an, nachdem Gordon Herbert ja durchaus die Handschuhe ein bisschen ausgezogen hatte nach Bologna, ein bisschen deutlicher geworden ist, auch in der Pressekonferenz. Was ist denn das jetzt gerade generell für eine Phase des FC Bayern Basketball? Was geht zum Beispiel realistischerweise aus deiner Sicht wirklich in der Euroleague in diesem Jahr mit dieser Mannschaft?
Ich würde sagen, viel ist möglich. Ich glaube, wir haben gesehen, dass wir oben mitspielen können. Vielleicht noch nicht ganz oben. Da gibt es natürlich noch ein paar Brocken, die zu stemmen sind. Aber ich denke mal, wir können auf jeden Fall in den Playoffs easy drüber reden. Aber natürlich ist die Juli-Saison auch dieses Jahr sehr, sehr ausgeglichen, sehr krass. Also man kann mit einem Sieg kann man gefühlt in den Top 5 sein, mit einer Niederlage kann man gefühlt wieder im untersten Drittel sein. Es ist schon sehr, sehr krass dieses Jahr. Von daher fordert die Saison sehr viel, sage ich mal, Konstanz an und auch ein bisschen mentale Stärke, weil man wird mal schwache Phasen haben. Wir hatten wirklich einen sehr, sehr guten Start, eine sehr gute Anfangsphase der Saison gehabt. Dann so ein bisschen geschwächelt, auch auswärts immer so ein bisschen gestruggelt und denke mal, wir haben aber immer gute Antworten gezeigt und ich denke mal, das zeichnet uns aus und es wird schlechte Phasen geben, weil eine Saison mit 80 Spielen, sage ich mal, man kann nicht immer ganz oben sein und es geht mal rauf und ab. Ich finde, wir haben immer ziemlich gut Antworten gezeigt. Der Charakter stimmt dieses Jahr. Wir wollen dann natürlich nach einem schlechten Spiel immer zurückbouncen und das haben wir getan. Und ich denke mal, wenn wir weiter diese Mentalität beibehalten, weiter streng mit uns sind und einfach mental da sind, dann werden wir, glaube ich, auf jeden Fall schaffen können, direkt vielleicht für die Playoffs zu qualifizieren.
Wir wollen gleich bei dir persönlich natürlich ein bisschen reintauchen. Per hat ein Impulsreferat vorbereitet, aber eine Frage möchte ich noch stellen. Und zwar, wie unterscheidet sich der Vereinstrainer Gordon Herbert vom Nationaltrainer Gordon Herbert?
Nicht wirklich viel. Klar ist, er muss jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr planen, variieren, schauen mit der Kaderzusammenstellung, weil dieses Spiel ist anders. Man muss ein bisschen den Load balancen, dann kann er jedes Spiel, glaube ich, jeden Spieler 30 Minuten gehen lassen, jetzt ist es unmöglich diese Saison und klar, ist ein bisschen taktischer. Ich glaube, die Nationalmannschaft ist natürlich auch sehr viel durch individuelle Qualität, man hat auch nicht viel Zeit, sich vorzubereiten, man geht so mehr oder weniger straight in die Competition rein und man lebt so ein bisschen von den individuellen Qualitäten und versucht daraus ein gutes Teamgefüge zu bilden und jetzt in der Juli-Saison geht es natürlich auf Dauer dann schon mal sehr, wie sehr kannst du adjusten, wie sehr kannst du jetzt hier noch die X's und O's fixen und ich denke mal, das ist sehr, sehr, was einem sehr viel abverlangt.
Wer da einen schönen Eindruck bekommen möchte, bei Magenta Sport und Magenta TV gibt es gerade frisch die neue Folge The Huddle, Folge 8, da gibt es schöne Einblicke, Gordon Herberts beim Saunagang, wie sein Sohnemann über ihn spricht und so weiter. Das kann man sich echt gut angucken. Folge 1 bis 7 gibt es im Übrigen auch bei YouTube, das nur noch am Rande. Und jetzt feuerfrei, Günni, rein in das, was dich, was Andi angeht, am meisten interessiert.
Achso, mich hätte sowieso schon interessiert, als wir gerade über Carsten Edwards gesprochen haben. Ist er sein Shooting-Buddy auch so im Training? Oder ist er jemand, wenn ihr Competitions habt, ist er derjenige, mit dem du wirfst oder machst du dein eigenes Ding?
Wir machen alle so unser eigenes Ding ein bisschen. Wir haben so unsere eigenen Routinen. Also ich mache so vor dem Training mit Mio Kovacic und Oscar da Silva ein bisschen zusammen. Wir machen da so viel, so ein bisschen Pick-and-Roll-Stuff, ein bisschen ein paar Pässe aus der Bewegung. Carsten macht dann meist mit Danny so ein paar Sachen, so seine Routine, mit der er sich halt wohlfühlt. Nach dem Training habe ich halt selbstständig mit Danny nochmal so ein bisschen ein paar Spot-Ups. Also da machen wir mehr oder weniger jeder unser eigenes Ding. Ja, und sonst im Training, wenn wir mal 5 gegen 5 spielen, klar, dann challenge wir uns mal so ein bisschen oder trieben uns mal so ein bisschen oder sagen, ey, wilder Wurf, dies und das. Aber jetzt so jetzt direkt jetzt so vor dem Training, am Training, so am Werfen machen wir es eigentlich nicht. Nee.
Was mich noch interessiert ist, wir haben gerade kurz, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wie krass Nikola Jokic dieses Jahr wirft. Ich glaube, der schießt, glaube ich, über 45, 46 oder 48% von der Dreilinie. Und kann mir keiner erzählen, dass der sich da reingearbeitet hat, sondern er ist einfach einer der talentiertesten Vögel unserer Zeit. Der hat einfach sich entschieden, ich werfe jetzt einfach Dreier und dann ist er auf einmal der beste Dreierwerfer der NBA. So, das ist für mich eine Seite der Skala und für mich ist die andere Seite der Skala so die Ray Allen, JJ Redicks. Wir haben einfach 1000 Jahre in der Halle verbracht und sind Psychopathen und haben gearbeitet. Wo würdest du auf diesem Meter, wo würdest du dich selber da einschätzen? Ich weiß ungefähr, wo ich dich, glaube ich, einschätzen würde, aber wo würdest du dich einschätzen?
Ich würde mich auch schon sehr wie so ein geisteskranker Typ da mich hinstellen müssen, der so viel gearbeitet hat. Ich glaube, ich habe schon auch ein gewisses Talent für den Wurf gehabt, weil ich einfach früh einfach aus Jux, aus Spaß, einfach viel Spaß am Wurf hatte und einfach viel geworfen habe. Deswegen habe ich so einen gewissen Touch entwickelt. Aber das jetzt so auf diesem Level und dann auch, dass ich so diese schweren Würfe so nehmen kann und auch mal so eine Conference nehme, das ist einfach, weil ich einfach nicht aufgehört habe, irgendwie so daran zu arbeiten oder einfach mich dann nach dem Training mal noch hingestellt habe und die wildesten Trickshots ausprobiert habe und bevor ich dann ins 20-minütige Video mit Jaka Lakovic
weil das kann nicht sein. Psychopathen-Andi, okay.
Weil gerade dieser Wurf von Jokic übers ganze Feld, den habt ihr wahrscheinlich auch gesehen.
Ja, ja,
so, da weißt du einfach, so, ich kann mich nicht guten Gewissens hinstellen und meinem Sohn erzählen, so, du musst hart trainieren, dann kannst du, solche Sachen gibt es nur einmal auf dem Planeten. Und da habe ich mich ja auch an deine komischen Würfe erinnert, an deine so, du hast das auch. Du hast auch, wenn man, so, wenn wir sagen, wir hatten ja auch ein paar andere talentierte Werfer, so Tommy oder solche Leute. Aber du hattest auch diese Trickshots und ich glaube, das ist so, weil Luka Doncic hat das genauso. Diese Trickshots sind ja so für mich die messbare, das quantifizierbare, was so dieses Übernatürliche oder dieses Nicht-Normale. Also,
ja, ich glaube, das hat so bei Leuten so, solchen Leuten, das ist wieder so ein Ding, die juckt das halt einfach nicht so, weißt du, die sagen, ja, ich mache es einfach und ich kann, das wird so selbstverständlich, so Jokic, weißt du, klar, der wird schon sein Zeug ein bisschen machen, der wird schon so ein bisschen an sich arbeiten, aber er sagt, warum soll ich mir jetzt hier eine Stunde in die Halle stellen und fünfmal hinter dem Stagger herrennen und dann das Ding da drauf jagen, so, und der haut das mit einer Selbstverständlichkeit da hoch. Der hat sich dann auch nicht mal so richtig so gefeiert, gefreut. Es war so wie, ja, okay, toll. Schön, mach ich dreimal am Tag.
So ist er und halt. Leute.
Ist es bei dir nach wie vor so? Ich meine, du hast jetzt quasi, also das hört sich jetzt verrückt an, aber sagen wir mal, Steph Curry spielt noch 2 Jahre und dann hört er auf. Dann hast du theoretisch die Chance, als bester Werfer des Planeten zu gelten.
Ui, der ist gleich rot.
Ja, aber also ist jetzt nicht so, okay, es gibt in der NBA noch ein paar wilde Vögel, so ist es nicht, aber jetzt so aus Deutschland blickend, so wir gucken nicht, uns interessieren da nicht irgendwelche Leute, so irgendwelche Rollenspieler in der NBA, die auch gut sind. Wir sagen dann so, okay, es gibt aktuell eigentlich nur 2, es gibt Obst und es gibt Curry und wenn einer aufhört, dann ist es halt der andere. Also, weißt du, was ich meine? Und ist das für dich so, wie wenn du gerade trainierst du gefühlt auf Halten während der Euroleague-Saison oder ist noch irgendwo in deinem Kopf sowas wie jetzt, wo ich wirklich so also bekannter geworden bin, dass du da irgendwie noch so ein, irgendwann mal irgendwie das Gefühl hast, du musst was extra machen, um weiter in diesem elitären Kreis zu sein? Oder ist sowas, was sowas, das ist völliger Quatsch und kein normaler Mensch denkt an sowas? Also du?
Für mich ist es so normal, würde ich sagen, in der Saison ist es so ein bisschen Halten, Verwalten. Klar, auch so ein bisschen Sachen machen, die man sonst nicht so macht, ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber ich habe jetzt die letzten Jahre auch so ein bisschen gemerkt, ich habe keinen Sommer. Also ich habe keinen Sommer, wo ich sage, ich hau jetzt hier 3-4 Wochen, hau mich in die Trainingshalle und mache gestürzte Sachen und bereite mich so drauf vor, physisch und auch skillweise und wie auch immer, wie ich halt Bock habe auf die Saison. Deswegen ist für mich die Saison auch wichtig. Ich sage, ich muss jetzt ein bisschen was machen. Ich kann nicht so viel machen wie im Sommer, aber ich kann auf jeden Fall Step by Step, tagtäglich eine Kleinigkeit machen, was am Ende einfach wieder ein bisschen mich vielleicht pusht. Und es wird im Moment irgendwann sein, okay, jetzt habe ich da ein Skill verbessert oder habe ich da ein bisschen verbessert und Deswegen schaue ich schon so gerade in der Saison, ich versuche täglich schon eine Kleinigkeit, wenn es ein Prozentsatz ist, einfach besser zu werden. Ich weiß, dass es nicht jetzt von heute auf morgen jetzt, boah, krass, wie ein Sommerworkout ist, sondern es ist einfach wirklich Kontinuität, die da einfach für mich eine Rolle spielt und auch das tagtäglich dran zu bleiben, auch wenn ich jetzt nicht so Bock habe oder auch wenn ich mal ein bisschen so müde bin oder vom Spieltraining, was auch immer, sondern für mich dann schon das, was ich im Sommer nicht machen kann, will ich halt ein bisschen jetzt in der Saison halt machen.
Gäb's, sagen wir, du hättest jetzt ein 4-Wochen-Fenster, wo du richtig ins Labor gehen könntest. Hättest du eine Sache im Kopf, wo du sagst, das würde ich gerne dazu addieren oder daran würde ich gerne, genau den Wurf oder den Look, diese eine Sache würde ich gerne, da würde ich gerne dran feilen?
Allgemein würde ich auf jeden Fall, was jetzt nicht unbedingt so krass Basketball-related ist, ist so ein bisschen meine Physis oder so meine Shape. Ja. Die ist so ganz gut, aber ich wüsste, wenn ich im Sommer nochmal krass hätte, dann könnte ich da nochmal richtig, also einiges rausholen, das weiß ich genau. Und das würde mir automatisch viel mehr Luft geben, sei es so, wenn ich jetzt hier um die Willison Stagger Screen rumlaufe oder wenn ich jetzt mal oben ein Ballhändler bin und da mal ein bisschen dribbeln muss, weil ich weiß, dann würde ich dadurch auch nochmal mehr Gefahr ausstrahlen, wenn ich zum Drive gehe, zum Korb gehe. Ich denke mal, da kann man immer noch mal ein bisschen was machen. Klar arbeite ich dran und versuche da einfach noch besser zu werden. Und sonst einfach sich da besser mein Space ein bisschen kreieren kann.
Hast du mal über einen Einbeinigen nachgedacht? Der ist ja gerade in der NBA auch wieder, geht's überall. Lonzo Ball schießt diesen ganz Vogelwilden, so LeBron schießt den Tommy, oder ist es einfach, dass du sagst, den aus Prinzip nicht, weil ich will nichts mit Tommy Klepper zu tun haben?
den gehört Tommy, den lasse ich ihm auch, ne? Ja, habe ich schon drüber nachgedacht, aber hat es bisher noch nie so für mich so ergeben. So, den hab ich mal in Ulm sogar mal gemacht, ein, zwei Mal.
Ja, ich weiß, dass du darüber, ich weiß, dass du so ein bisschen damit rum experimentiert
hast. Aber da haben dann Leute gesagt, shoot Bobeschat. haben dann Leute gesagt. Von daher habe ich noch nicht so mit eingebaut, aber Tommy macht den super und den lasse ich ihn. Und vielleicht sieht man den mal in Zukunft, vielleicht. Okay. Aber ich mache ab und zu mal so aus Jux ein bisschen, so hinterm Brett oder so, und macht auch Spaß.
Was man halt so macht. Du hast ja gesagt, die Schlagzahl ist hoch, du hast keinen Sommer und so weiter. Wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass dann spätestens natürlich bei der WM irgendwie dann da nochmal eine relativ große Masse an Menschen mitbekommen hat, dass du ein ziemlich guter Werfer bist, Weltmeister geworden. Was, Günni, du hast mir erzählt, Andi sieht man jetzt auch regelmäßig in irgendwelchen Werbungen. Das ist Werbegesicht.
Ja, ich habe gestern eine Werbung von dir gesehen. Da hast du sowas getrunken, so ein Getränk, so ein Elektrolytegetränk. So.
Also, das, um dieses Gesamtpaket.
Testimonial, ja, normal.
Ja, genau, Testimonial, ja, dieser Claim, vielleicht der beste Werfer Europas, Weltmeister und so weiter und so fort. Du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger erkannt werden als vorher. Du hast gesagt, die Schlagzahl ist hoch, aber hast du trotzdem das ein bisschen irgendwie auch in diesen letzten anderthalb Jahren mal so ein bisschen verarbeiten können, sacken können, mal darüber nachdenken können, das reflektieren können, oder ist die Schlagzeile dafür zu hoch? Und eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, wenn es erstmal weitergeht und man sich nicht zu viele Gedanken drumherum macht.
Ich habe es wirklich das erste Mal so ein bisschen sacken lassen können, verarbeiten können. Das war letzten Sommer, also eine Saison nach der WM. Ja. Weil danach ging alles so Schlag auf Schlag und es war alles too much. Also man kam nie wirklich mal runter, um mal wirklich so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Um das mal so ein bisschen zu blicken. Und dann wirklich nach der Saison war ich mit Ines im Oman und da wirklich habe ich das Handy 10 Tage in den Safe gepackt und wir waren da mitten im Nix in der Wüste und schaust einfach nur aufs Meer, schaust auf Wüste, siehst Kamele, siehst da ein paar Ziegen rumlaufen. Und da hast du wirklich mal so ein bisschen abschalten können und drüber nachdenken können und dann checkst du auch mal wirklich so, okay, was da eigentlich gerade passiert ist und so. Und dann konntest du mal sacken lassen und hast dann auch mal so ein bisschen neue Energie, so mal wirklich aufladen können, und ich denke mal, das war schon so dann der Sommer, der sehr wichtig war. Man kam spät, finde ich, fand es kam ein bisschen spät, das Revue passieren lassen, aber war wichtig, besser spät als nie.
Ja, ich wollte gerade sagen, Hauptsache es kam überhaupt. Wie eng ist denn dieses Weltmeisterband? Hast du, also wie regelmäßig gibt es auch den Kontakt zum Beispiel zu den NBA-Jungs? Hast du Franz schon zu seinem Monster-Schlussviertel gratuliert, über das Günni und ich nachher noch ein Extra-Segment vorbereitet haben?
Zu dem habe ich noch nicht gratuliert. Ich habe nur damals ein bisschen mit ihm geschrieben, als er da so seine kranke Phase hatte und dann, als er verletzt hatte, so mal so ein bisschen hier starke Worte oder einfach mal ein bisschen Heads-up gewünscht. Sonst haben wir jetzt nie so viel Kontakt alle zusammen. Ab und zu schreiben wir mal klar so ein bisschen eine Gruppe was rum, aber jetzt, jeder ist, glaube ich, bei sich so gerade zu Hause in der Saison, jeder hat genug zu tun und wir sehen uns ja dann Großteil wahrscheinlich im Sommer wieder. Von daher ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da jetzt ein bisschen eine Break hat und dann ist die Vorfreude umso größer auf den Sommer.
Und ein Teil der Bande trägt ja auch das gleiche Trikot, nämlich deins, während der Euroleague-Saison. Europameisterschaft im Herbst oder im Frühherbst, sagen wir jetzt mal, mit neuem Coacher, mit Alex Mumru. Günni und ich haben natürlich das erste Länderspielfenster dann auch verfolgt. Wie war denn dein Austausch bislang mit ihm? Was erhoffst du dir? Du kennst spanischen Basketball. Was wird das mit ihm?
Ganz genau kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich bin auch noch sehr gespannt. Klar, habe ich ein bisschen reingeschaut und weiß auch ein bisschen in Richtung, welche Alex spielen möchte. Schon der auf aggressive Verteidigung setzt, schnellen Basketball, smarten Basketball. Das ist, was er spielen möchte. Klar ist immer die Frage auch, wie die Kaderkonstellation sein wird, aber ich denke mal, der Kader wird trotzdem irgendwie schon ein bisschen zusammenbleiben. Von daher wird sich nicht allzu viel ändern. Und ich denke einfach, dass am Ende das Wichtigste ist, dass wir als Team gut zusammenstehen, gute Teamchemie haben, eine Hierarchie haben, wie die letzten Jahre auch, und einfach jetzt wirklich als Team wieder auf dem Feld stehen. Und das ist das Wichtigste, was ein Grundstein für einen erfolgreichen Sommer bilden muss.
Und dann wird rasiert, lieber Freund, dann wird rasiert bei der Eurobasket. Zum Abschluss noch, Donnerstag in Kaunas. Ich war einmal in dieser Jalgirio Arena beim Final Four damals, aber es war kein Heimspiel von Jalgiris. Beschreib mal bitte die Faszination, die sich ja wirklich auch über den Fernseher transportiert, wenn man als Auswärtsspieler dort aufläuft.
Ist krass. Also für mich ist es auch jetzt erst das zweite Mal. Die letzten beiden Male war ich verletzt. Ich habe mein allererstes Euroleague-Spiel sogar in Kaunas gemacht. War schon geil. Also es war schon ein sehr, sehr geiles Feeling. Ich denke, es gibt schlechtere Orte, um sein Euroleague-Debüt zu haben. Und da kommen wir direkt rein, so ein bisschen so ein Feeling. Von daher war es schon sehr, sehr cool. Hat auch mega Spaß gemacht. Also man genießt es auf jeden Fall in vollen Zügen.
Und du spürst, glaube ich, also der Hallensprecher ist natürlich nicht von dieser Welt, ne? Wenn der da vorher seine Show macht. Also das ist natürlich sensationell. Aber du merkst einfach generell, glaube ich, auch in der Halle oder als Spieler, das ist auch einfach, also das ist ein sehr enthusiastisches, emotionales Publikum. Aber die haben auch Ahnung vom Basketball, ne?
Ja, voll. Also Litauen allgemein lebt ja Basketball. Es ist ja für die so wie auch eine Religion. Die gehen da voll ab und es ist wirklich, also auch alles schon großteil sehr respektvoll, was da abgeht, aber Wahnsinnstimmung und die wissen, was abgeht, und selbst wenn es mal nicht so läuft, sind da unterstützen und haben da einen riesen Stolz auf jeden Fall für den Sport und für den Verein.
Und freust du dich auf Trinkieri? Ja, oder?
Ja, voll, voll. Da freue ich mich sehr drauf, da werde ich wieder genau das Auge drauf werfen.
Aber glaubst du, du hast ja schon auch nach deiner Bayern-Zeit gegen ihn gespielt. Ja, klar. Also gibt's morgen, wirst du beschattet oder ist es gut, dass Edwards gerade 34 Punkte gemacht hat und du hast wieder so ein bisschen Freiraum und kannst ein bisschen was, kannst frutti sein?
Ja, ich bin gespannt, was Andrea sich da ausgedacht hat, aber ich denke mal, da wird sich schon was ergeben für uns beide.
sehr schöne Antwort. Am Donnerstagabend im Einzelspiel oder bei uns mit Günni und mir in der Konferenz, die Bayern in Kaunas mit...
Aber Augen auf, um 19 Uhr schon, Benni.
Ja,
nicht hier so schläfrig erst um 20 Uhr bei uns einschalten, sondern da muss man fit sein.
Stimmt, wenn ihr anfangt zu spielen, sitzt Günther noch um die Ecke beim Italiener und isst sein Vitello Tonnato. So wird es passieren. Andi, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in Kaunas. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann zeitnah, ich glaube, ich bin jetzt auch relativ schnell auch mal wieder zum ersten Mal im SAP-Garten. Da gucke ich mir mal dein neues Wohnzimmer da an. Freue ich mich drauf. Danke dir.
Ja, freue mich.
Also, Salute, mein Freund.
Salute. Viel Spaß.
Tschüss. So, es war Obst im Podcast. Also, wenn wir Andrea Trinkieri gerade schon thematisiert haben, Günni, wir müssen über, es ist die Zahl der Woche, müssen wir sprechen. Du hast völlig ungläubig mir etwas weitergeleitet, was ich dann völlig ungläubig gelesen habe. Jalgiris Kaunas, der kommende Gegner des FC Bayern Basketball, ist das Two-Face-Team dieser Euroleague-Saison. Die Statistiken belegen es. Top in der ersten Halbzeit der Spiele und katastrophal in der zweiten Halbzeit der Spiele. Das sind statistische Werte. Hast du sie auch vor dir? Die sind nicht normal.
Ja, also diese verbale Beschreibung trifft nicht ansatzweise das, was sich dann da quantifiziert auf Papier widerspiegelt. Kearney hat mir das gesagt. Wir hatten sie ja Donnerstag in der Konferenz, wie gesagt, auch ein fantastisches Spiel. Sie spielen bei Panna im Moaka und sie nehmen einfach Panathinaikos auseinander, sind 20 vorne. Und Kearney hat nichts anderes gesagt als in der ersten Halbzeit. Ja, aber ihr wisst schon, Panna ist die beste zweite Mannschaft der zweiten Hälfte. Und Žalgiris ist die schlechteste Mannschaft in der zweiten Hälfte. Das ist natürlich, wird schwierig in der zweiten Hälfte. Ich dachte so, okay, er will die noch verkaufen. Obwohl, ich war mir, okay, nein. Ich dachte, er will das verkaufen, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall noch einen wilden Run von Panna gibt. Also beides stimmte. Und dann hat, glaube ich, auch einfach Žalgiris im vierten Viertel keinen Punkt mehr, keinen Feldwurf mehr getroffen und sie haben noch mit 15 verloren. Also sie haben die zweite Halbzeit mit 35 verloren. Und daraufhin habe ich auch diesen Artikel gesehen, in dem es wirklich hieß, Žalgiris ist mit 7 Meilenstiefeln die beste Mannschaft der Euroleague in der ersten Halbzeit. Mit so einem Verhältnis von plus 100. Und die zweitbeste ist, glaube ich, bei plus 59. Also es ist nicht knapp. Sie sind einfach die 96 fucking Bulls in der ersten Halbzeit. Und dann sind sie aber, wer auch immer, in der zweiten Halbzeit. Und sind die schlechteste Mannschaft auf Platz 18 hinter Alba Berlin. Und alles, was du dieses Jahr in der Euroleague numerisch hinter Alba Berlin bist, ist sehr, sehr schlecht. Was, Benni? Ich habe das noch nie gesehen.
Aber die Minuszahl sind einfach minus 128, ne?
Ja. Also, Panna ist beispielsweise die siebtbeste in der ersten Halbzeit. Die chillen einfach. Sie haben die Euroleague gewonnen. Und in der zweiten Halbzeit sind sie die beste Mannschaft, weil dann sind sie 15 hinten und dann müssen sie ernst spielen. Das sind all diese Sachen, die verstehst du. Ich hatte auch schon, ich weiß nicht, in wie vielen Mannschaften gespielt habe, wo es wirklich das dritte Viertel ein Problem war. Es gibt diese Dynamiken in der Mannschaft. Da denkst du, oh nein, dieses Mal starten wir aber wirklich gut. Und du weißt, es ist der rosa Elefant, umso öfter du sagst, nee, komm, dieses Viertel, so fangen wir jetzt nicht langsam an, sondern wir kommen richtig mit der Intensität raus und es geht 0-4 los und du hast wieder einen sloppy Turnover. Oder du merkst schon beim Korbliga-Kreisel zur zweiten Halbzeit so, oh nee, wir schlafen schon wieder halb ein, so, das wird wieder nichts. Aber diesen Unterschied habe ich in keiner Sportart jemals bei irgendeiner Mannschaft gesehen. Du kannst nicht gleichzeitig mit Abstand die Besten sein in der 18er Liga und mit Abstand die Schlechtesten sein in zwei verschiedenen Halbzeiten bei 23 absolvierten Spielen. Also es ist nicht so, wir reden jetzt nicht von 5 Spielen, sondern es ist nicht zu erklären. Egal mit wem ich spreche, sogar Lukas Feldhaus sagt, ich weiß es nicht. Niemand weiß es, was das ist. Natürlich, du kannst mit taktischen Sachen anfangen oder mit wie toll du eingestellt bist in der zweiten Halbzeit und so, aber es ist nicht erklärbar.
Interessant dazu dann noch, das stabilste Team, wenn man beide Halbzeiten betrachtet, ist Olympiakos. Also, weil die sind einfach in beiden gut. Paris ist in der ersten Halbzeit viel besser als in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind sie tatsächlich auch eher unten. Und bei Baskonia ist es genau andersrum. Die sind in der ersten Halbzeit sehr, sehr schlecht, kommen dann aber in der zweiten Halbzeit. Aber von plus 100 auf minus 128 ist wirklich.
Also, ja, wenn krass, diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen würden, dann hätte die eine Mannschaft nach 22 Spieltagen oder 23 mit 228 Punkten verloren. So. Ja. Und es wären die gleichen Menschen.
Ja. Oh Mann, ey. Also, wir werden das genauestens beobachten, wenn die Bayern.
Ja. Deswegen wird das ein geiler Zock auch einfach, weil wir hatten nach 7 Spieltagen, glaube ich, die Sondersendung. Trinchieri ist der Schneider von aus Italien, ja, oder wo immer er herkommt, aus Kaunas jetzt, der aus jedem Stoffe einen feinen Anzug schneidert, und der tut es, aber er schneidert ihn aktuell quasi nur für 20 Minuten und danach wird, der Müllbeutel getragen auf dem Laufsteg. Deswegen in Giants ist
Anzug, Andrea der nur Trinchieri von vorne gut aussieht. Er sieht nur von vorne, weißt du, und dann drehst du dich um auf dem roten Teppich und denkst, ach du Herrje, Mini, da hat das nicht mehr gereicht.
Das ist sehr schön. Deswegen ist natürlich echt immer noch gegen den Ex-Club, gegen die Münchner Bayern, das wird eine schöne Partie.
Diese Euroleague-Woche, du hast gesagt, sie hat sehr viel Spaß gemacht. Hezonja mit dem Game-Winner gegen Baskonia letzte Woche und dann dieser Skandal. Ihr habt auch, genau wie ich zu Hause und dann auch viele Leute, die dazugeguckt haben, so im Trüben gefischt. Was ist denn da mit dieser Ataman-Rausstellung gegen Kaunas los? Gab es tatsächlich ein technisches Foul gegen einen Fan? Ist das überhaupt möglich? Wir können mittlerweile aufklären. Es gab ein technisches Foul wegen hämischem Applaus vom Co-Trainer. Ataman hat das erst falsch verstanden und ich glaube, dann hat er es auch einfach nicht mehr richtig verstehen wollen.
Ja, fair. Ja, ich glaube, er hatte keine Chance, seinen Assistenztrainer zu sehen. Erstmal, ich glaube, der hat die typische Foul Bewegung gemacht. Also zwar sie angezeigt, dass jemand ihm das bei dem, es ging um ein And-One. Also ich glaube, Gabriel hatte erfolgreich in der Phase, da sind sie immer noch 15, 16, 17 Punkte hinten und das ganze Publikum ist trotzdem noch da und es lechzt danach, dass jetzt der Run startet. Und dann sind es 10 Punkte, genau. Dann kommt der kleine Run von Panna und dann ist es, glaube ich, wird das erste Mal fast einstellig durch so ein Putback von Gabriel. Und dabei wollten sie noch einen Foul gesehen haben und also das And-One haben aus Griechensicht. Und der Assistenztrainer einfach nur quasi, glaube ich, angezeigt, dass ihm auf die Hand geschlagen wurde. Das konnte Ataman nicht sehen. Dann hat aber wirklich eben ein Typ, der neben Ataman stand, genau hämisch geklatscht, während dieser Prozess des technischen Fouls vor sich ginge. Und Ataman dachte eben dann, er dachte das. Und mir ist auch nicht klar, wir haben ja die Kommunikation von den Refs viel davon gehört, warum er nicht einfach, wenn der Schiedsrichter ihm gesagt hätte, das ist nicht gegen den Vogel hier im grauen T-Shirt, sondern es geht gegen deinen Assistenztrainer. Er hat geklatscht, er kriegt das technische Foul. Und weil jetzt ihr zwei gegen die Bank habt und du schon eins hast, deswegen schmeiße ich dich raus. So, wenn das verbalisiert worden wäre, dann ist mir nicht klar, wie das so lange 5 Minuten gedauert hat. Deswegen war es für uns so schwierig. Wir waren in der Konferenz, das heißt, wir wussten gar nicht, hat Ataman das T gekriegt? Wer hat das bekommen? Was ist bisher überhaupt vorgefallen? Und wir sind einfach nur in diese 5 Minuten einfach in diese Traumwelt reingestoßen, wo wir wirklich dachten, ein Fan, der unmittelbar neben der grünen Bank saß, der richtig hämisch geklatscht hat, hätte dieses Tee bekommen. Deswegen ist Ataman geflogen und er hat den WWE, den Abgang, also den typischen Ataman einfach. Er hat dann natürlich, er war der Märtyrer, hat die Fäuste geballt, hat nochmal die Fans beschworen und dann, wie gesagt, danach gab es auch noch einen 25-Punte-Swing in 10 Minuten oder was, also alles richtig gemacht. Aber es hat so Bock gemacht einfach. Es hat wirklich unglaublich viel Bock gemacht.
Sensationell. Dann hatten wir in der letzten Woche auch noch Fenner gewinnt bei Piräus mit 87-77. Ja. Efes rasiert Mailand, Roter Stern patzt bei Maccabi, Asvel schlägt Barcelona und apropos Roter Stern, das ist jetzt quasi der Turnaround für das, was am Freitagabend auf euch und auf uns wartet. Kostenlos für alle, Freitag ab 20.15 Uhr, das Belgrader Stadtderby, Partizan gegen Roter Stern und Günni, vielleicht gibt es ja jemanden, der hat unsere Roadtrip-Folge, wir waren ja beim Roter Stern-Heimspiel in der Halle, noch nicht gesehen, kann man auf YouTube oder bei Magenta Sport nachgucken, aber sag noch mal ganz kurz kompakt, wie war unsere Derby-Erfahrung dort und wie können wir das transportieren auf das, was da am Freitag passiert?
Also ich bin sehr, sehr neidisch. Wir haben Nachrichten bekommen von sehr freundlichen Menschen, Hörern, wo ich hilflos war, weil sie geschrieben haben, hey Günni, du erzählst immer so geil vom Belgrad-Derby, wir haben es gemacht, wir sind vor Ort, aber wir haben keine Tickets, kannst du mir helfen? tut mir leid, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wünsche euch viel Glück, so. Tut mir voll leid, wenn ich euch jetzt irgendwie dahin geschickt habe, aber selbst wenn es die schlechtesten Tickets des Hauses sind, ihr werdet niemals da rauskommen und nicht das Gefühl haben, das war eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Und man könnte sich keinen besseren, also es könnte jetzt noch der 34. Spieltag sein und es wäre irgendwie 10. gegen 11., Roter Stern gegen Partizan, aber das wäre vielleicht noch eine Steigung. Aber was wir jetzt sehen, es ist einfach Partizan 12 und 11, Roter Stern 13 und 10, im absoluten Rennen um Playoffs oder Play-in-Plätze. Und Partizan kann mit einem Sieg auf 13 und 11 und ziehen und damit gleichziehen mit Roter Stern. Beide Mannschaften in den letzten 8 Spielen absolut eingegroovt. Es ist einfach das perfekte Derby und ich kann kaum erwarten, bis es losgeht.
Mhm. Partizan sogar 10 der letzten 13 gewonnen, ja. Roter Stern 7 der letzten 10. Wie gesagt, jetzt dieser Patzer Maccabi kam vielleicht auch gar nicht so schlecht jetzt nochmal für dieses Derby, dass nochmal bei diesem vogelwilden Team die Sinne geschärft sind. Sie müssen sie eh schon sein beim Derby. Ah, du bist unsicher?
Ne, wir dachten ja, also auch da wieder, der Corn Dog. M. Körner, die Legende, der mir vorher gesagt hat, Roter Stern gerade gegen Dubai verloren, letztes Spiel. Und ich war so, das ist einfach ein Satz, an den ich mich niemals gewöhnen würde, dass Roter Stern in der Aber League gegen Dubai verloren hat mit 15. Er meinte so, ja, die müssen heute, die haben gerade gegen Dubai verloren, 107 Punkte gegen Dubai zugelassen. Und ich dachte so, das kann kein normaler Satz sein, der so im europäischen Basketball stattfindet. Egal. Und dann bodenlose Performance mit Abstand, also für mich die schlechteste Saisonleistung von Roter Stern, jetzt vorm Derby, aber das ist ja genau das, wie es so oft ist, wie Partizans Initialzündung in dieser Saison war der Sieg gegen Roter Stern. Vorher waren sie tot im Wasser, ich glaube, sie waren 2-9 und ja. Da ging es quasi ihre Saison los.
Und wir wollen die Duelle haben. Wir wollen, dass sich Bolomboy und Tyreek Jones unterm Korb battlen. Wir wollen einen starken Petrusev, der hat ein super Hinspiel. Den wollen wir sehen. Wir wollen Easy Bonga natürlich in diesem ganzen Wahnsinn seine gute Form der letzten Spiele konservieren sehen. Sterling Brown, der gut drauf ist. Du hast die Guard-Duelle dann. Carlick Jones auf der einen Seite, Isaiah Kanan, das ist eigentlich wie für ihn gemacht in der Höhle des Löwen. Ich sehe einen richtig dicken Dreier von ihm. Miloš Teodosic als den X-Faktor, der alte Mann nochmal. Es steckt so viel drin und ich hab die mit der Spielvorbereitung nur halb bislang begonnen. Und es wird stimmungstechnisch grandios. Schaltet auch nicht erst zum Tip-Off ein, sondern seid vorher.
Ja. Ja, unbedingt. Ja.
Und auf dem Parkett eben auch am Freitag ab 20:15 Uhr. Wie gesagt, Donnerstag die Konferenz mit uns beiden ab 20 Uhr. Die Bayern in Kaunas. Alba spielt bei Maccabi. Baskonia, Barca und Paris Asvel. Also zwei Länderduelle. Und dann haben wir am Freitagabend übrigens auch noch Monaco Real und Olympiakos gegen Efes. Also auch dieser Spieltag wird einiges hergeben, was wir dann in der kommenden Woche zusammen mit Basti in Dreierkonstellation im Podcaststudio hier unten in München vor Kameras tatsächlich dann auseinanderschrauben werden. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt, mein lieber Günni, das, was wir vorhin bei Andi noch angekündigt haben, der Blick in die NBA, einmal traurig, weil sich Maxi Kleber den Fuß gebrochen hat. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Das ist sehr, 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 sehr bitter.
Ich habe kein Wort, ich habe nichts dazu zu sagen. Es ist einfach so, ich kann nicht mal mehr sagen, es ist bitter. Es ist einfach, es fehlen einem einfach die Worte. Ja. Es kann nicht sein. Generell Dallas-Saison, aber dann auch für Maxi Kleber jetzt der Fußbruch. Es besteht die Chance, dass es nur 4 bis 6 Wochen sind irgendwie, aber gerade bei großen Menschen und Füßen und irgendwo welchen Brüchen und so, das ist einfach, es reißt nicht ab. Aber das, ich habe auch einfach traurig. Nichts mehr, ich weiß ja, einfach ja, ich, nicht, ja. Man weiß einfach nicht mehr, was man dazu sagen soll, was man vielleicht wünschen kann oder was man, es ist unglaublich.
Vielleicht gucken wir mal, ob wir ihn auch mal hier in diesen Podcast reinbekommen. Und dann aber natürlich den Turnaround schaffen zu Franz Wagner, der zurück ist, der sein zweites Spiel nach seiner Verletzung macht. In der Nacht auf Sonntag müsste das gewesen sein. Und er stellt den Franchise-Record der Orlando Magic gegen Detroit ein. 25 Punkte im vierten Viertel, vor ihm natürlich gehalten vom Hall of Famer Tracy McGrady 2003. 9 von 10 aus dem Feld im letzten Viertel, alle 4 Dreier drin. Und die Aussage in Richtung seines Coaches, der hat das dann nach dem Spiel verraten, keep me on the court, hat er gesagt, oder irgendwie sowas, ne? Lass mich auf jeden Fall drauf. So, und dann hat er ihnen das Ding dann noch gezogen, ey. Was für ein Viertel. Und deswegen hat Günni natürlich sich gedacht, da können wir doch ein kleines Menü draus stricken.
Benni, wir wollen die Leute nicht belügen, wir wollen offen mit euch sein, wir suchen nach jeder Gelegenheit, einfach in die Basketball-Historie einzutauchen und unsere Favoriten-Sachen heranzuziehen. Und wenn Franz dann in seinem zweiten Spiel so ein Viertel spielt, dann muss man das mal historisch einordnen. Und wir haben einfach gedacht, wir gucken einfach mal so, was denn unsere lieblingsgespielten Viertel von irgendwelchen Spielern sind, die es so gibt. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe mich vorher dann nicht so mit auseinandergesetzt. Ich hatte 3 im Kopf, wo ich mir sicher war, das werden wahrscheinlich die 3 sein. Es haben sich ein paar Überraschungen dazu gesellt. Und für mich gibt es jetzt auch glasklare Kriterien, was die Viertel dann noch voneinander absetzt, was dann das Ganze besser und schlechter machen kann. Ich bin gespannt, Benni. Möchtest du beginnen?
Ja, aber vorab nochmal, hast du dein bestes Viertel noch so im Kopf? Weil
also alles, was mit Recherche mit der BBL zu tun hat, macht mich wahnsinnig. Natürlich gibt es keine Statistik. Wir wissen nicht mal, wie viele Punkte Henry Grödel wissen wir vielleicht, aber bei Henning Harnisch gemacht hat oder der Iceman oder keiner Mike Koch. So. Wir wissen auf keinen Fall, wer wie viele Punkte in einem Viertel gemacht hat. Ich glaube, ich habe immer nur entweder Heatchecks, also so 2-3 Minuten Spurts oder Halbzeiten. Also ich weiß, das Pokalfinale zu Hause gegen Alba Berlin, erste Halbzeit, ist wahrscheinlich die beste Halbzeit, die ich je gespielt habe. Oder beziehungsweise ich weiß, dass ich mit 14 Mal zu spät zu einem Spiel gekommen bin, weil ich noch bei einem Leichtathletik-Meeting dabei war, bei einem Track-Meeting, weil ich die Staffel, 75 Meter Staffel mitgelaufen bin. Und dann bin ich zur zweiten Halbzeit, glaube ich, nach Wulfen gekommen und ich habe 49 in der zweiten Halbzeit gemacht.
Ah ja, stimmt, ja, ja. Nochmal schön über 40er, ja, ja.
So, aber ich weiß, Viertel, ich glaube, Ich glaube, ich habe dieses eine, also es gibt, das führt jetzt schon in das, worüber wir gleich sprechen, weil was ich besonders mag, ist, wenn ein ballführender Spieler, der gerade dieses Viertel hat, den Ball nach vorne dribbelt. Das ist eine der belebendsten Geschichten. Gerade wenn er zu Hause spielt. Weil dann so schon so, dann sieht, es gibt einfach Momente, da siehst du dem Spieler an, jetzt wirft er gleich. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Es ist so ich habe das Gefühl, es geht so ein Trippeln los, so die Dribbel, es wird so ein unruhiges einfach, es ist so ein unnatürlich schnelles nach vorne gedribbel und wir alle wissen, er wirft jetzt. Und wenn das Teil des Ganzen ist, dann ist es das Schönste und ich weiß, dass ich auf jeden Fall da einen, ich habe glaube ich mal 3 Dreier in 45 Sekunden geschossen und den letzten habe ich, weil ich tatsächlich irgendwie mal einen Steal geholt habe, was nicht oft vorgefallen ist. Aber dann habe ich wusste schon, ich habe schon gerufen auch, während ich den Ball nach vorne gedribbelt habe, habe ich oh oh geworfen und bin gerade noch so über die Mittellinie habe ich mich noch geschleppt und habe drauf gewichst und habe den getroffen aus 10 Metern.
Oh oh.
Trauriger Wahrheit ist, es war gegen Gießen sogar und das war schon in der Phase, wo ich nicht mehr das so, also wo das alles nicht mehr so funktioniert hat. Ich habe aber dann auch noch den Ball bei einem Einwurf weggeschmissen in der letzten Sekunde und wir haben das Spiel noch verloren. Auf meinen Nacken. Also auch das ist nicht ganz Fehler, so ganz behaftet, aber das Viertel hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Ah ja, okay. Also wenn du aber die Kriterien heranziehst, weil ich bin natürlich auch auf diesen Seiten dann unterwegs gewesen. Den Rekord in der NBA hält Klay Thompson. 37 habe ich mir nochmal angeguckt. 2015, drittes Viertel, Warriors. Zu Hause gegen Kings, es muss ein Heimspiel sein, Ich glaube, sonst kommst du auch gar nicht in diesen Modus rein. Das
okay,
macht
okay. Ich würde das schon noch debattieren, aber mach mal.
Also Heimspiel, Das macht, ja, würde ich sagen, ja, wobei, okay, fair, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Auswärtsspiel natürlich gegen die Halle ist völlig krank, ist eigentlich auch noch mal kranker. Ja, okay, also
Ich bin mir nicht sicher, also ich sage, das normale Heimspiel ist größer. Aber das ganz besondere Auswärtsspiel, zum Beispiel im Garden in New York, da ist natürlich, also erstmal Klay Thompson es ist erstmal auch wieder eine Zeitreise. Diese ganzen Viertel sind einfach, es ist so eine geile Zeitreise. Es sind die 2015er Golden State Warriors. Wie ist dein Eindruck? Wo ist das, wo ordnest du das ein, dass die 37?
Also das ist schon sehr weit oben mit, weil das auch, wenn du das dann noch, also da sind Transition 3 dabei, da ist sogar ein Alley-oop Dunk mit dabei. Für mich ist
kein
der Fehlwurf. Mix. Für, kein Fehlwurf.
Kein
da
Fehlwurf.
Ist der Mix ist für mich das Entscheidende dabei, dass es eben auch ein bisschen sich unterscheidet und nicht alles komplett gleich ist. Also, das ist schon sehr weit oben. Es ist bei mir aber nicht komplett oben.
Okay, ich muss auch sagen, es sind 9 Minuten 45. Also er nutzt auch die letzten 2 Minuten scored er nicht. Und was ich richtig geil finde, ist dieses, was wir damals immer so diese Golden State Lawine genannt haben.
Genau.
Es ist dieses, das Spiel ist ausgeglichen, wenn es losgeht. Es steht 60-60. Wenn es vorbei ist, steht es, glaube ich, 95-72. Ja. Und das ist so der Inbegriff von den Warriors prä-erster Meisterschaft. Also es ist ja das erste Meisterschaftsjahr. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob das funktioniert. Es ist noch so, ja, es macht krass Bock, aber wir wissen nicht, ob du irgendwann gewinnst. Und es ist dieses so völlig unbefreite, die ganze Mannschaft fängt an, nur dafür zu spielen. Manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn es ein unwichtiges Spiel ist, weil es dann noch gefühlt noch wilder und willenloser wird. Mhm. Und deswegen hat das schon einen speziellen Platz in meinem Herzen. Und auch weil 37 in 9 Minuten 45 einfach so eine, ist so eine dumme Zahl.
Ja, das stimmt. Also das ist, ich würde sagen, das ist bei mir auf der 2. Wenn man dann diese Viertelliste runtergeht, direkt dahinter ist Kevin Love zum Beispiel.
Ja.
Für die Cavs.
Für die Cavs sogar noch, also spät noch, bei 2016.
Also ich hatte sofort im Kopf, was war dieses Viertel mit Isaiah Thomas? Und hab nachgeguckt.
Welcher von beiden?
Der Jüngere. Der Celtics, okay. Isaiah Thomas.
Okay.
So, das hatte ich noch im Kopf. Und Gott sei Dank kam es, ich glaube, es kommt sogar in den Top 10, ist es, glaube ich, drin. 29 Punkte Isaiah Thomas für die Celtics zu Hause im Garden gegen Miami im vierten Viertel. Das kommt auch noch dazu. Es ist das vierte Viertel. Es ist ein enges Spiel, was am Ende die Celtics ganz, ganz knapp gewinnen. Er macht insgesamt 52 Punkte. Und 29 im vierten Viertel. Und das ist für mich, als ich mir das nochmal angeguckt habe, mit dem Ballvortrag, mit dem Mix aus Dreiern, die sind teilweise so frech gegen den Mann, einer ist ganz, ganz tief, mit den Drives über links, mit diesen Layups von ihm, die wir alle kennen, dann ist es halt in Boston im Garden, der dann auch einfach eine gute Wucht entfalten kann. Und meiner Liebe für diesen kleinen Mann, für diesen kleinen Linkshänder, das ist dann für mich halt der perfekte Mix. Und dann habe ich gar nicht mehr groß weitergeguckt, weil das hatte ich noch so im Hinterkopf. Was war mit Thomas und den Celtics? Und das ist, als ich es mir dann jetzt nochmal angeguckt habe, ohne eine zu große Stichprobe von anderen Vierteln zu machen, das ist meine Eins. Einfach, okay, weil ich den Typen liebe.
Also ich liebe das auch. Erstmal, weil es so immer noch gefühlt einmalig ist. Also die Spieler, die Maxi Bogues, die Spud Webbs, die Isaiah Thomas. Es gibt schon noch kleine Spieler in der NBA, aber es ist egal. Es ist nicht nur Skillball, sondern du musst einfach, normalerweise musst du einfach zumindest lange Arme haben. Du musst so ein Mindestmaß. Das heißt, er ist nicht einer von, er ist immer noch wie ein kleines Alien. Also wie diese Einhörner groß sind, dann ist halt, es gibt es irgendwie in klein auch, ja. Und das ist jetzt vielleicht, weil wir so lustig unterwegs sind, passt es da nicht rein, aber er ist auch für mich immer noch ein Mal. Ich kann ihn nicht sehen, egal, ich kann keine Szene sehen, ohne nicht über seine Geschichte nachzudenken und wie bitter. Also,
ja.
Der Fakt, dass er in einem ersten Playoff-Spiel gegen die Chicago Bulls spielt, nachdem seine Tochter bei einem tragischen Autounfall ums Leben kommt, das berührt mich immer noch. Ich kann mir nicht einfach nur lustige 2 Minuten Isaiah Thomas Highlights anhören. Das kommt, glaube ich, auch mit meinem Alter. Am Tag danach, also es ist kein Krankheitsfall, es ist nicht jemand, du hast keine Chance, dich darauf vorzubereiten, und du sitzt diese Szene, ich glaube, Avery Bradley sitzt neben ihm und er weint einfach bitterlich, so 2 Stunden vorm Spiel. Er sitzt einfach in einer leeren Halle und er weint einfach nicht nur, es laufen ihm nicht nur Tränen, sondern er ist völlig aufgelöst und macht danach, glaube ich, 35 und spielt Basketball. Und trotzdem, nach seiner Hüftverlängerung, kriegt er keinen Vertrag.
Exakt, genau. Ja. Das werde ich auch. Und deswegen immer, das löst es auch, sobald ich sein Gesicht sehe, löst es das in mir aus. Diese ganze Geschichte um seine Karriere.
Genau. Ja. Und deswegen ist es für mich so, hat es so eine Schwere und ich kann nicht einfach so, deswegen ist es bei mir nicht so, also das war voll, ich habe es natürlich auch gesehen, die 29, und es war so, hat mich kurz wieder geschnappt, aber es ist nicht so dieses Haha, sondern es ist dieses Tragische einfach, was er irgendwie immer hat, ja.
Dann shoot, Junge, was ist deins? Also,
bevor ich recherchiert habe, war für mich, die Bekannten waren der kleine, also der andere, der alte Isaiah Thomas, mit dem kaputten Fuß, 25, im dritten Viertel waren es, glaube ich. Ich dachte tatsächlich, es war das vierte Viertel, aber sie haben das Spiel verloren mit einem Punkt gegen und deswegen auch die Meisterschaft. Es war Spiel 6, es war so, ich meine, mein Vater als alter NBA, als alter NBA-Head, so, hat immer, wenn es darum ging, wenn ich irgendwo mir ein Wehwehchen hatte, hat er mir immer von Isaiah Thomas erzählt, der einfach wirklich er humpelt einfach. Er kann wirklich nicht laufen, er spielt irgendwelchen Chuck Taylors aus den 80er Jahren ohne Einlagen. Und kann ich gehen und macht 25 in einem Viertel. So, das wusste ich noch, dass es das gibt. Und dann natürlich LeBron James 2007 macht die letzten 25 oder macht 25 in einem Viertel und macht, glaube ich, die letzten 29 von 31 gegen dein Chauncey Billups und deine Detroit Pistons und geht dann irgendwie in die NBA Finals dann gegen die Spurs. Das ist hängen geblieben, aber da fehlt mir viel. Erstmal, ich finde keinen anständigen Zusammenschnitt von dem Spiel. Das ist so, es sind viele Freiwürfe, was das Ganze dann so ein bisschen runterzieht. Und es sind am Anfang, sind es irgendwie so einfache Dunks. Ich mag wirklich bei diesen unglaublichen Runs, mag ich Jumper, wo vorher jeder weiß, dass er Jumper nimmt. Dieses nochmal, das Gefühl für mich, jemand dribbelt den Ball nach vorne und alle wissen, er drückt ab, ist für mich das Größte. Deswegen würde ich fast, auch wenn das blasphemisch ist, ein anderes Viertel von LeBron James hervorkramen. Und da macht er, glaube ich, nur 22. Aber es ist ein Video, was vielen Leuten so unter dem Radar sind. Und es ist das unwichtigste Spiel der Welt gegen die Milwaukee Bucks, bei den Bucks noch, in so einer räudigen Halle. Er macht aber 16 Punkte in 2 Minuten. Also ich glaube, es sind nur 14, aber das so heißt es. Es hieß immer 16 Punkte in 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und es ist so geil, weil es so unwichtig ist, aber es ist auch wieder ein Zeitgeist. Es sind die Cavaliers, bevor die Probleme losgingen. Bevor Delonte West und 2010 und JJ Barea und diese ganze, und es ist noch 2007 oder ist glaube ich auch 2007 oder 2008, es ist Varejão und Zydrunas Ilgauskas und die Reaktion von der Bank, nachdem er den fünften Dreier nimmt, sind einfach so geil, aber der Videozuschnitt ist so auch da wieder, die Qualität ist katastrophal, aber die Stimmen, alleine die Stimmen von diesen zwei Cavs-Kommentatoren, ich glaube Austin, ich glaube K ist der eine, wenn du diese Stimme hörst, weißt du sofort, wovon ich spreche. Es ist einfach eine, es katapultiert dich sofort in diese Zeit und ich liebe das einfach. Aber für mich ist er Nummer eins wahrscheinlich Reggie Miller in New York. Und zwar, weil erstmal, du musst, es sind 25 im vierten Viertel, um das Spiel zu gewinnen. Spiel 5, das damals so immer als Pivotal galt, 1994 und erstmal inflationsbereinigt, diese 25 Punkte sind wahrscheinlich 40 Punkte, weil das Spiel irgendwie 85 zu 85 oder 90 ausgegangen ist. Es ist einfach so 90er Basketball im Osten. Du hast, keiner hat 100 Punkte gemacht. Das heißt, 25 Punkte in einem Viertel ist nochmal, hat so eine ganz andere Qualität. Sie sind hinten am Anfang des Viertels. Und was ich richtig geil finde, ist, es ist entscheidend, wann der Punkt kommt, wann alle wissen, es ist ein krasses Viertel. Und Reggie Miller macht schon bei Punkt 4 in dem Viertel, es ist das Spike Lee Viertel. Es ist einfach, also, wir haben alle Winning Time gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, ESPN 30 for 30, muss man sich die Dokumentation Winning Time reinziehen. Es ist einfach das Spike Lee Viertel. Es ist für mich das historischste Viertel, an was ich mich erinnern kann. Es ist von der Größe, sie haben leider, sind nicht weitergekommen, die Knicks haben gewonnen, das tut dem Ganzen so ein bisschen Abbruch. Aber es ist einfach, wir können nicht scoren, wir haben nur 74 Punkte, das vierte Viertel geht los. Gib mir den Ball, stellt Screens für mich, ich nagle alles rein. Es ist, glaube ich, der berühmte Satz, wo er sagt, er geht zu den Davis Brothers und sagt, just set screens, I'm gonna make everything. Und er macht einfach alles. Es macht, und dann das Zusammenspiel so früh. Also es ist nicht so, er macht 20 und dann die letzten zwei macht er und dann fängt er an zu reden, sondern er macht den zweiten Feldwurf und fängt dann so massiv an zu reden und kündigt quasi dieses kommende Viertel an. Und das hat so eine Qualität für mich. Ja, das ist okay. Genau das Erste. Die sind noch hinten und er macht einen zweiten und sagt, ich spüre es jetzt. Passt auf, was passiert. Und dann in deren Gesichter von Pat Riley an der Seitenlinie, wenn es Pat Riley ist, der dann noch die Auszeit nehmen muss, im Garden und die Leute, der Garden stöhnt auf, wenn er den Ball irgendwo kriegt an der Dreilinie. Es ist für mich einfach das geilste Viertel, was ich bisher gesehen habe.
Gucke ich mir sofort, wenn wir hier fertig sind mit der Aufzeichnung.
Es ist nochmal so eine andere Welt. Diese Viertel, du kannst wirklich 5, 6 Viertel, ich schmeiß auch noch Kobes Viertel, ich glaube, er hat 30 gemacht, einfach weil er gegen die Mavs einmal, es stand einfach 62 zu 61 nach drei Vierteln und er hat in einem von den Vierteln, im dritten Viertel, glaube ich, 30 Punkte gemacht. Und ich glaube, gestern ist ja auch, war der schon der fünfjährige Todestag von Kobe. Ja. Deswegen kommt er auch noch dazu. Er hat leider die haben geführt, deutlich geführt. Sie haben sie ausgebaut, aber er hatte zu dem Zeitpunkt 62 Punkte und die Mavs 61. Genau so war es. Also er hat schon nach drei Vierteln 62 Punkte gemacht und hat dann im vierten Viertel einfach nicht mehr gespielt. Hatte unter anderem auch ein 30-Punkte-Viertel dabei, wo er wirklich so 2006 Prime Kobe. Wir gewinnen kein Scheunentor, aber so skill-wise, offensiver Basketball, purer Skill, hat vielleicht nie wieder so ein Jahr gesehen wie in dem Jahr.
Und Franz, 25, guckt ihr euch einfach auch gleich nochmal an, gegen Detroit. Er hat es ja im All-Star-Voting bei den Fans, obwohl über 500.000 Menschen für ihn abgestimmt haben, hat er es nicht geschafft, aber dann wird er jetzt über die Reserves einfach von den Coaches gewählt und dann wird Franz Wagner verdammt nochmal All-Star in diesem. Ja, noch kurz der Umschwung auf die Euroleague. Da hatten wir ja im Dezember das Kendrick Nunn-Monster, ne? Mit diesem 21-Punkte-Viertel gegen Mailand. Also von daher, das ist auch noch gar nicht so lange her. Was war da nochmal? Hier steht's. Meiste Punkte in einem ersten Viertel, meiste Dreier in einem Viertel in der Euroleague-Geschichte. Tied all-time scoring record for any quarter. Also der steht bei 21 weiterhin in der Euroleague und dann auch noch in der Panathinaikos-Historie. K-Nun auf Euroleague-Level. Und jetzt würde mich im Übrigen interessieren, ihr könnt ja unter dieser Folge, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr uns bei Spotify hört, wenn ihr runterscrollt, könnt ihr Kommentare hinterlassen. Habt ihr selber vielleicht mal, auf welchem Level auch immer, ein richtig krankes Viertel erlebt? Habt ihr als ihr in der Halle wart, bei eurem Lieblingsteam sowas mal gesehen? Oder was sind eure Viertel, die euch sofort ins Gedächtnis kommen? Knallt uns damit gerne zu. Ihr kennt im Zweifel auch die Nummer zum Glück. Das ist die 0151 566 58335. Da werden wir in absehbarer Zeit auch mal wieder ein bisschen was zusammentragen an Sprachnachrichten, die so reingekommen sind. Was habt ihr für denkwürdige Basketballviertel selber erlebt oder habt sofort daran zurückgedacht, als gerade PG hier mit glänzenden Augen nochmal in die Zeitkapsel gestiegen ist, in die Zeitmaschine gestiegen ist?
Erstmal ein großes Lob noch an unsere Zuhörer, weil wir haben eine Sprachnachricht gehört, die mich richtig heiß gemacht hat auf die nächste Folge. Und wir werden sie einfach jetzt als Cliffhanger auch benutzen, weil wir haben, also es ist wohl so, habe ich das richtig verstanden? Basti Ulrich hat im Kommentar bei einem Münchenspiel gesagt, es haben sich gerade dramatische Szenen auf der Kisscam abgespielt. Und dann und dann nicht aufgelöst, was passiert ist. Und wir haben jetzt eine Sprache nicht bekommen, dass gerne aufgelöst werden sollte, was passiert ist. Kommt und wir haben nächste Woche, Basti, weil ich will auch wissen, was da passiert ist.
Ja, ich auch. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Also nächste Woche gibt es nicht nur gepflegten Basketball-Talk, sondern auch Kisscam-Insights aus dem SAP-Garten, den ich dann auch am Tag, bevor wir aufzeichnen, Mittwoch werden wir aufzeichnen, also da wird die Folge ein bisschen später am Mittwoch dann wahrscheinlich erst kommen, dann zum ersten Mal von innen gesehen haben werde. Günni, haben wir noch irgendwas vergessen? Also Franz haben wir abgefeiert, Abu Dhabi nicht. Wir haben Andi abgefeiert, wir haben ausgeblickt aufs Belgrad-Derby. Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles soweit erwähnt. Ein paar Sachen auf meinem Zettel nehme ich noch mit für nächste Woche einfach.
Ja, ich habe noch eine Frage an euch beide nächste Woche auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, es passiert zu viel gerade, aber es gibt ein wichtiges Thema zu besprechen mit über Mario Sonja und mein Sohn. Was das beides verbindet, das werden wir dann auch
Mario, dein Sohn, ja? Okay, werden wir? Okay, wusste ich doch, dass ich dich damit hinten raus nochmal kriege. Leute, nächste Woche auf die Ohren und auf die Augen. Abteilung Basketball, dann mit dem teuflischen Trio von Magenta Sport. Guckt Basketball, Donnerstag und Freitag. Es wird schön. Günni, tschüss.
Ciao.